Willkommen zurück zur 9. Folge der Afrika-Cup-Vorschau hier bei Soka Fußball in Afrika. Wir waren nun schon in jeder Gruppe zu Gast, einzig Gruppe C ist bisher leer ausgegangen. Kann man natürlich so nicht stehen lassen, deswegen blicken wir heute auf eins der wohl am emotionalsten begleiteten Teams des ganzen Turniers. Auf kaum einer Mannschaft wie auf der von Nigeria lastet solch ein großer Druck. Gerade erst hat man die WM-Qualifikation mal wieder verpasst, bereits zum zweiten Mal in Folge. Die Super Eagles, nach eigenem Selbstverständnis klar zu den besten drei Teams des Kontinents zu zählen, sind ins Schleudern geraten. Eine WM-Qualifikation und alles wäre eigentlich gut gewesen. Man hätte die Teilnahme an den Playoffs als Altlast ablegen können, so brennt aber jetzt der Baum und der Druck vor dem Afrika-Cup ist wirklich enorm. Die WM wird ohne zwei der größten afrikanischen Stars stattfinden, Victor Osimhen und Ademola Lookman. Beide in den letzten Jahren als Afrikas Fußballer des Jahres ausgezeichnet, müssen am Fernseher zuschauen, wenn im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko gekickt wird. Bitter, bitter. Umso größer muss die Motivation jetzt sein, nach der Finalniederlage 2024 die Trophäe beim Afrika Cup 2026 in den Nachthimmel von Rabat stemmen zu dürfen. In der heutigen Folge wollen wir einmal ein wenig über die Hintergründe der Krise des nigerianischen Fußballs blicken und auch schauen, was denn Hoffnung machen könnte. Das Land mit der größten Bevölkerung in Afrika ist komplett im Fußballwahn. Es nur Begeisterung zu nennen, käme schon viel zu kurz. Fußball ist alles für die Leute. Wirklich jeder kleine Junge träumt davon, den Legenden wie JJ Okocha, Nwankwo Kanu oder John Obi Mikel nachzueifern und der nächste große Name in dieser Reihe zu werden. Fußball ist verrückt in Nigeria. Wenn du mit Scouts sprichst, die dorthin reisen, dann gibt's da keine zwei Meinungen. Dieser Hunger ist unvergleichlich. Es ist ein Land, das komplett für den Fußball lebt. Umso schlimmer, wenn eben dann das große Aushängeschild die WM verpasst. Man kann nicht drum herum reden, die WM ist schon das Größte für die Menschen in Afrika. Das haben Bilder wie die aus der Elfenbeinküste 2005, aber auch so viele andere gezeigt. Aber das soll den Afrika-Cup jetzt nicht kleiner machen. Auch hier kannst du für Glückseligkeit in der Bevölkerung sorgen. Aber für welchen Experten habe ich mich bei Nigeria entschieden? Ich kann euch sagen, es gibt, glaube ich, so viele Fußballjournalisten wie in keinem anderen Land Afrikas. Es braucht viele Meinungen, die Leute wollen viel Content, egal in welcher Form, zu den Super Eagles konsumieren, also ist die Nachfrage und dementsprechend das Angebot riesig. Ich habe ausführlich mit Ajibola Bolaji gesprochen, er ist Datenanalyst, Videoanalyst und begleitet hierbei die Super Eagles im Speziellen. Er ist ein Mann der Zahlen, der aber auch dabei die Action auf dem Platz nicht vergisst und somit ein Bild in Gänze zeichnen kann. Super spannender Weg im Fußball, war für mich ein No-Brainer, ihn als Experten auszuwählen und was soll ich sagen, er hat mir sehr geholfen. Keine Sorge, es wird keine trockene Zahlenfolge, es geht natürlich auch um die Geschichten rund um die Super Eagles. Wir gehen rein. Nigeria und der Afrika Cup, wie gut ist diese Beziehung eigentlich? Drei Titel in der Sammlung sagen schon einmal, man muss die Super Eagles zu den Giganten, zu den größten Teams der Geschichte zählen. 1980 als Gastgeber, 1994 und 2013. Ergo wäre langsam mal wieder ein Titelgewinner an der Reihe. Und 2024 in der Elfenbeinküste war man ja auch denkbar knapp dran, 0:1 im Finale verloren, nachdem man in der Gruppenphase noch gegen die Elfenbeinküste hatte gewinnen können. Ich habe das Gruppenspiel im Stadion sehen dürfen, was einem aufgefallen ist, Victor Osimhen hat da wirklich sein Leben auf den Platz gelassen. Der hat bis zum eigenen Strafraum mitgearbeitet, hat sich bei jeder defensiven Ecke in die Kopfballduelle geschmissen, also der Mann war auf einer Mission unterwegs. Dazu noch ein Ademola Lookman, der den Grundstein für seine Auszeichnung als Afrikas Fußballer des Jahres gelegt hat. Er war so spritzig, so agil, das hat Spaß gemacht. Im Mittelfeld Alex Iwobi in der zentralen Rolle, in der er diesmal voll aufgegangen ist, anstatt wie so oft zuvor unterzugehen. Also da stand ein eingeschworener Haufen auf dem Platz, angeführt vom überragenden Kapitän William Troost Ekong, der die Spiele seines Lebens gemacht hat. In der Mannschaft ragt er ja eigentlich nicht so heraus, aber das war schon auch leistungstechnisch bemerkenswert. Aber wie gesagt, die Mission ist denkbar knapp gescheitert und damit ist auch klar, 2025 in Marokko geht's weiter. Diese Generation will ihren Titel. Troost Ekong ist 32, Iwobi auch schon 29. Da sind ein paar Jungs dabei, die werden nicht mehr so viele Chancen bekommen. Von dem Siegerteam 2013 ist übrigens keiner mehr dabei. Aber die Geschichte dieses Turniers 2025 jetzt fängt schon ein bisschen früher an. Für mich kann man den Startschuss 2023 setzen. Zum Start der WM-Qualifikation für das Turnier 2026. Denn da liegt der Grundstein für diesen ganzen Druck, der jetzt auf dem Team liegt. Ich sage euch mal die ersten Ergebnisse. Im November 2023 spielt man in der WM-Quali nur 1:1 gegen Lesotho, nur 1:1 gegen Simbabwe. Im Juni 2024 dann ein 1:1 gegen Südafrika und eine 1:2 Niederlage gegen Benin. Erst diese vier Spiele sind es, die dafür sorgen, dass der Schlussspurt nicht mehr reicht und Nigeria überhaupt in die WM-Playoffs muss. Es ist sozusagen die Wurzel allen Übels. Beim AFCON 2024 hat man sich kurz zusammengerauft, aber man hat in der WM-Quali gemerkt, das ist kein gefestigtes Konstrukt. Diese Mannschaft braucht nicht viel, um gegen nominell deutlich schwächere Gegner zusammenzuklappen. Nichts mit der Souveränität von Marokko, Senegal oder Elfenbeinküste. Die glänzen auch nicht immer, aber die gewinnen, wenn sie müssen. Die haben Spieler, die in diesen wichtigen Momenten auftauchen und das Spiel drehen. Und da merkst du eben auch, Osimhen hat einfach zu oft gefehlt. Der, an dem sich die Leute hochziehen können, der hat all diese vier Spiele verpasst. Auch wenn es die Gala-Fans vielleicht nicht gerne hören, aber ein Einsatz von Osimhen beim Afrika-Cup ist nicht verhandelbar. Nigeria braucht seinen Stürmer, auch wenn er zuletzt oft verletzt von Länderspielreisen zurückgekehrt ist. Also die Voraussetzungen sind klar. Riesige Enttäuschung und auch Wut im Land wegen der verpassten WM-Qualifikation. Viel Unruhe, weil sich viele ehemalige Spieler wie John Obi Mikel sehr kritisch gegenüber dem Verband äußern, Korruption und Vetternwirtschaft beklagen. Es ist eine echt brodelnde Suppe, die bei einer möglichen weiteren Enttäuschung richtig explodieren könnte. Und Ajibola ist zwar Analyst, aber eben auch Fan der Super Eagles. Und er ist ein wenig müde von dem ständigen Auf und Ab.
Honestly, I've been a big fan of the Super Eagles and I've been watching them for the past 5 years. They have not been, it's been an upward and backward trend, you know, they're not stable. Today, they give you a very good game. You love the team. Then when you expect them to give you a better performance, they just give you something that you don't like. For example, against Lesotho, I was expecting them to win 4-0, give us a very lovely match.
Vor den Playoff-Spielen und der Niederlage gegen DR Kongo im Finale hätte man sich wohl geschlossen einigen können, dass man Nationaltrainer Eric Chelet gut findet. Der ist seit Januar 2025 im Amt, hat die peinlichen Punktverluste zu Beginn der WM-Quali also nicht zu verantworten gehabt. Er hat sich einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt für die erste Pleite als Coach ausgesucht. Davor gab es 8 Siege und 3 Unentschieden aus 11 Spielen. Klären wir aber erstmal, wer Eric Chelet ist, der das Rennen gemacht und den Posten anstelle eines gewissen Bruno Labbadias bekommen hat, der ja auch intensiv gehandelt worden war. Eric Chelet ist in Abidjan in der Elfenbeinküste geboren. Sein Vater ist Franzose, seine Mutter kommt aus Mali. Er wuchs dann in Frankreich auf, wurde dort auch fußballerisch ausgebildet und wurde als Innenverteidiger Profi. 2004 wurde er Nationalspieler Malis, was aufgrund seiner Wurzeln ja möglich war. Das Karriereende kam dann 2014 und er wechselte relativ schnell in die Trainerschiene. Er wurde Assistent, dann Drittligatrainer und war auf genau dieser Stufe einige Zeit unterwegs. Etwas überraschend setzte er sich dann 2022 gegen prominente Kandidaten wie zum Beispiel auch Gernot Rohr durch und übernahm die Nationalmannschaft Malis. Er war quasi der Mann des Volkes, das einen Einheimischen bzw. zumindest einen ehemaligen Nationalspieler am Ruder sehen wollte. Und er hat aus einer talentierten Generation Malis ein gefürchtetes Team gemacht. Unter ihm wurde die Mannschaft immer stärker, setzte Ausrufezeichen wie Remis gegen Algerien oder Tunesien. Man konnte sich mit den Besten messen und beim Afrika Cup 2024 schied man denkbar unglücklich in seiner Geburtsstadt Abidjan gegen die Elfenbeinküste aus. Man erinnert sich vielleicht noch an die Bilder, als er nach dem Aus mit einem Handtuch gekühlt und gestützt werden musste. Das war schon ein Trauma, dieses Aus, das hat ihn tief verletzt. Im Juni 2024 war dann Schluss bei Mali und nach einem kurzen Ausflug in den algerischen Clubfußball heuerte er eben im Januar 2025 bei Nigeria an. Er ist schon ein sehr geschätzter Coach in Afrika, aber sein Ausraster jetzt beim WM-Quali aus gegen DR Kongo hat ihn Reputation gekostet. Dieses Ausflippen und die anschließenden schwarze Magievorwürfe kamen nicht so gut an. Er war auch echt komplett drüber, muss ich sagen. Aber viele Trainer hätten diese Niederlage in Nigeria nicht überlebt. Es spricht für sein dennoch großes Ansehen, dass er im Amt bleibt und den Afrika-Cup coachen darf. Es ist für ihn aber schon sehr, sehr wichtig, dass er hier nicht ein weiteres Mal enttäuscht. Dann würde der Stuhl schon gewaltig wackeln. Er hat es aber auch nicht leicht, denn in Nigerias Verband geht's drunter und drüber. Es kommen von sehr vielen Seiten Korruptionsvorwürfe. Gelder versickern und es geht nicht so richtig voran. Die heimische Liga hat komplett den Anschluss an die Spitze verloren. Die Spieler versuchen so früh wie möglich ins Ausland zu wechseln, weil man eben große infrastrukturelle, aber auch Kompetenzprobleme im Land hat. So gibt es zum Beispiel Berichte, dass man an die FIFA gemeldet hat, $200.000 der FIFA-Gelder in die Förderung des Schiedsrichterwesens im Land gesteckt zu haben. Dennoch herrscht hier reines Chaos und zum zweiten Mal in Folge gibt es keinen Schiedsrichter aus Nigeria, der sich qualifiziert hat, um beim AFCON zu pfeifen. Und das im bevölkerungsreichsten Land Afrikas. Es gibt auch Unklarheiten, wo die Fördergelder der FIFA, die für die Reisen im Rahmen der WM-Qualifikation an den Verband ausgezahlt wurden, geblieben sind. Das Camp in Marokko war eine reine Katastrophe, also das vor dem entscheidenden WM-Quali-Spiel. Ihr habt vielleicht das Video von Alex Iwobi aus dem Hotel gesehen, war schon eine ziemliche Absteige. Auch bei den Reisen der Frauennationalmannschaft gab es ähnliche Probleme, also sehr viel Geld, das einfach in Kanäle verschwunden ist, die niemand nachvollziehen kann. Das sorgt für krasse Unruhe. Die Krönung war natürlich der angedrohte Boykott der Nationalmannschaft vor den WM-Quali-Spielen. Man weigerte sich wegen ausstehender Prämienzahlungen und auch Streit über anstehende Prämien zu trainieren. Kapitän Trost Ekong trat an die Öffentlichkeit und stellte die Position der Mannschaft klar. Man bekam es zwar gelöst, also es eskalierte nicht so krass wie in Sambia, ist aber wohl auch der Bedeutung dieser Spiele geschuldet. Zurück bleibt bei sowas immer ein bisschen was. Und wenn man nun die neuesten Berichte liest, dann gibt es dort das Gerücht, dass Trost Ekong seine Karriere im Nationaltrikot beendet. Da ist vielleicht einfach sehr viel kaputt gegangen, was dann in den zwei Spielen nur von dieser großen Hoffnung auf die WM zusammengehalten wurde. Also alles andere als gute Voraussetzungen. Ich bin gespannt, ob es vor dem Afrika Cup nochmal kracht und vielleicht auch ausstehende Gehaltszahlungen an Coach Gillet öffentlich werden. Wundern wird's mich ehrlicherweise nicht. Aber mal weg von so viel Negativität. Sprechen wir endlich über das Sportliche, über die Gruppe. Tunesien, Tansania und Uganda. Ich sag mal, da ist Minimum Platz 2 schon absolute Pflicht. Klar, Tunesien ist gerade in einer sehr guten Verfassung, dort wird in Ruhe gearbeitet und eine gute Basis geschaffen, aber Tansania und Uganda sind zwei Teams, die von der individuellen Qualität so weit unter Nigeria anzusiedeln sind, da gibt's keine zwei Meinungen. Aber ich sag nur, WM-Quali 1:1 gegen Lesotho. Wenn es denn eh schon knirscht und kracht im Mannschaftsgefüge oder besser gesagt im Camp mit allen Funktionären, dann braucht's vielleicht nur zwei giftige Underdogs, die alles reinwerfen, um den Gigant zu Fall zu bringen. Tansania kann sich auch noch auf eine gewisse Eingespieltheit verlassen, viele Spieler aus der einheimischen Liga. Uganda, muss man sagen, hat dagegen gegen Marokko zuletzt in einem Freundschaftsspiel mal klar die Grenzen aufgezeigt bekommen. Ich mache mir wenig Sorgen um Nigeria in der Gruppenphase, wenn Osimhen fit ist und vor allem auch mit der gleichen Motivation wie 2024 ans Werk geht. Ohne ihn würde ich jetzt nicht darauf wetten, dass es da keinen größeren Stolperer gegen Tansania oder Uganda gibt. Aber ich habe euch ja von dieser Fußballverrücktheit im Land erzählt. Da ist Ajibola nicht zu bremsen, wenn ich nach seinen Ambitionen für das Team frage.
Oh my God, I wouldn't lie to you. Bare minimum is winning the trophy. Nigeria should be a country in football, in sports, whereby it should be dominated. When it comes to AFCON, we should be one of the first two teams other teams should mention. The team is too good for them not to be winning. They have a very talented squad. We should be finding it difficult to beat teams like Morocco, Cote d'Ivoire, Ghana, not teams like Lesotho, Benin. It's a very talented squad. I would know, like, all the way from the back line to the midfield players to the attacking players. It's a squad full of talented players. And I don't know why they shouldn't be winning the AFCON.
Da kann ein Nigerianer wohl nicht raus aus seiner Haut. Weniger als der Titel ist einfach nicht drin. Das wird als Niederlage gewertet. Aber die Vorzeichen stehen nicht so gut. Man hat einen guten Coach, eine super Mannschaft, aber eben nicht das Umfeld, um perfekt vorbereitet in das Turnier zu gehen. Aber sprechen wir doch mal genau über dieses Team. Warum sagen denn immer alle, dass es so stark ist, individuell gesehen? Im Tor gibt's schon die erste Diskussion. Stammkeeper ist Stanley Nwabali von Chipper United in Südafrika. Er war die Entdeckung des Afrika Cups 2024. Eigentlich war er dort gar nicht unbedingt als Nummer 1 geplant. Es gab viele Diskussionen rund um die Personalie Maduka Okoye. Ihr kennt ihn vielleicht, Düsseldorfer Junge, Stammkeeper in der Serie A. Er war auch 2021 schon Stammkeeper der Super Eagles. Dann ab 2022 gab es aber immer wieder Berichte, dass er die Einladung zum Team abgelehnt hätte. Also das war ein echtes Auf und Ab. In die Lücke stieß Nwabali rein, performte richtig stark in der Elfenbeinküste und wurde von allen Seiten gefeiert. Nwabali ist mittlerweile aber auch nicht mehr unumstritten. Zuletzt mehr durch Streits mit den Teamkollegen auf dem Platz und seltsame Privatduelle mit gegnerischen Stürmern aufgefallen, als durch gute Leistungen. Okoye ist mittlerweile wieder fest als Nummer 2 dabei, aber wer weiß, also vor ein paar Monaten waren Bali noch deutlich unumstrittener. Rein objektiv betrachtet ist Okoye der talentiertere Keeper. Er trainiert und spielt auf höherem Niveau. Vielleicht steht ihm die eigene Geschichte mit den Super Eagles immer noch ein bisschen im Weg. Moubali wird also weiter zwischen den Pfosten stehen. In der Defensive habe ich über das mögliche überraschende Aus von dem langjährigen Kapitän und Wortführer Trost Ekong gesprochen. Das kommt schon sehr, sehr überraschend, also wenn es denn stimmen sollte. Es gibt die Berichte in den nigerianischen Medien, auf seinen Kanälen gibt es dazu noch nichts. Gefühlt war er schon der Kopf der Mannschaft. Zuletzt vielleicht nicht mehr unbedingt sportlich, aber ihr erinnert euch vielleicht noch an den Flughafenzwischenfall in Libyen, als die Mannschaft eine Nacht lang an einem verlassenen Flughafen festgehalten wurde. Da war er der Organisator, der Lautsprecher, so ein wenig der Retter der Mannschaft. Ihn rauszunehmen ist sportlich mittlerweile vielleicht verkraftbar, aber wie sich das auf die Kabine auswirken würde, das bleibt spannend. Es gibt Meldungen in Nigeria, dass der Rücktritt aber eher relativ simple Gründe hätte. Scheinbar muss er auf eine bestimmte Anzahl an Einsätzen für seinen Club Al-Khalod in Saudi-Arabien kommen, damit sich der Vertrag automatisch verlängert. Spielt er aber den AFCON, dann kann er diese scheinbar nicht mehr erreichen. Das wäre zumindest für das Klima in der Mannschaft besser, wenn der Anführer aus persönlichen Gründen und nicht aus Streitgründen zurücktritt. Also insgesamt wäre es natürlich am besten, wenn er dabei bleiben würde. Und deswegen ganz wichtig, vielleicht ist es auch eine Ente und vielleicht ist Trost Ekong auch beim AFCON noch dabei. Wer sind denn die anderen Innenverteidiger? Bitter ist, dass Benjamin Frederick, der Trost Ekong eben zuletzt verdrängt hatte, verletzt für den Afrika Cup ausfällt. Der athletische IV von Dender in Belgien verpasst das Turnier. Sehr schade, für mich eine absolute Bank für die Zukunft. Ihn fand ich bisher richtig stark im Nationaltrikot. Kommt also noch mehr Druck auf den vielleicht einzig verbliebenen Stamm-IV zu, Calvin Bassey. Der Mann von Fulham ist jetzt der unumstrittene Chef hinten drin, spielt eine richtig starke Saison in der Premier League, klar gegen Newcastle mal kurz eine Delle gehabt, aber insgesamt eine Bank, an ihm führt kein Weg vorbei, oft eben halt auch nicht für die Stürmer. Spannend ist nun die Position neben ihm, falls Trost Ekong denn wirklich nicht dabei sein sollte. Der nächste Kandidat ist Sammy Ajayi von Hull City in der Championship, erfahrener Mann, 32 Jahre alt, aber kein Stammspieler im Club. Chidozi Awaziem von Nantes in Frankreich ist eben Stammspieler, also aktuell kann ich mir schon vorstellen, dass er den Vorzug erhält. Vielleicht gibt's aber auch eine Überraschung. Ernest Ahanor, 17-jähriges Ausnahmetalent von Atalanta Bergamo. Mittlerweile echt eine wichtige Rolle in der Serie A eingenommen. Hier ist ein Wettrennen zwischen Italien und Nigeria, für welchen Verband er sich entscheidet, ja ausgebrochen. Und wahrscheinlich wird er sich auch deswegen vor dem Afrika Cup jetzt noch nicht festlegen und eben auch noch nicht dabei sein. Rechts hinten gibt's eigentlich keine Diskussion, aber es wird auch hier ein Wettrennen. Ole Aina von Nottingham Forest hat sich eine hartnäckige Oberschenkelverletzung zugezogen. Es wird ein Wettrennen mit der Zeit, ob er rechtzeitig fit wird. Zuletzt war ja auch der nun ebenfalls verletzte Frederick nach rechts ausgewichen. Wird's auch bei Aina nichts, dann hat Nigeria hier ein echtes Problem. Gab Zeiten, da hat das Felix Agu bei Bremen gespielt. Der ist ja mittlerweile auch für Nigeria unterwegs, aber ebenfalls verletzt. Ob rechtzeitig fit für den AFCON, bleibt auch hier abzuwarten. Bleibt noch Bright Osei Samuel von Birmingham City. Er hat aber seinen Stammplatz verloren und ein Bankspieler aus der zweiten englischen Liga statt Ole Aina, das wäre schon ein echtes Downgrade. Links hinten spielt der Name Felix Agu ebenfalls eine Rolle. Auch hier könnte er, wenn er denn rechtzeitig fit wird, um den Stammplatz konkurrieren. Ärgster Konkurrent ist dann Zaidu von FC Porto. Bruno Onyemachi von Piraeus wäre der dritte im Bunde. Also auf den Außen viel Verletzungspech und viel Ungewissheit. Aina und Agu wären ein stabiles Duo, aber gerade rechts hast du sonst schon so ein bisschen Qualitätsproblem. Und nun zu der Position, die wohl seit Jahren die meisten Kopfschmerzen macht. Das zentrale Mittelfeld. Das sagt auch Ajibola.
Our major problem comes in the midfield. We haven't been able to get the right players play together in the midfield, which has been our biggest problem. When it comes to attacking, I don't even want to talk about the attacking options. Attacking options is perfect. I think any team that has Victor Osimhen, Victor Arokodare, Ako Adams, I think any team that has those players, they're going to score goals. But the problem is the midfield, they need a very strong link-up and creativity player in the midfield, which we don't have yet.
Der Dauerbrenner und Kapitän, wenn Trost Ekong nicht dabei sein sollte, ist Wilfried Ndidi. Er ist der Sechser, der vor der Abwehr aufräumt, der seit Jahren auf hohem Niveau spielt und einfach ein Dauerläufer ist. Er stupft Lücken, ist unangenehm im Zweikampf und er ist schon sehr präsent eben in diesem Sechserraum. Mittlerweile spielt er für Beşiktaş, dort auch gesetzt, also Ndidi wird die Rolle vor der Abwehr übernehmen. Jetzt ist eben die Frage, wer im 4-3-3 diese beiden zentralen Mittelfeldplätze übernimmt. Alex Iwobi, eigentlich aber ein gelernter Flügelspieler, macht das seit Jahren in der Nationalmannschaft. Mal gut, wie beim letzten AFCON, mal aber auch sehr ausbaufähig, was dann direkt Kritik in Nigeria hervorruft. Er ist eben nicht der geborene Stratege, der das Tempo diktiert, der denkt und lenkt. Er kann das Mittelfeld mit Läufen schon überbrücken, die Physis hat er, nicht zuletzt aus den Premier League Jahren. Aber ist er auch der Kreative, den es braucht? Zu oft war es eben nicht in der Vergangenheit, was dann wieder dafür sorgt, dass alte Muster gegen tiefe Blöcke auftreten und Nigeria wenig einfällt. Gesetzt ist Iwobi, nur wer spielt neben ihm? Gegen der Kongo war es Frank Onyeka, den wir ja noch aus der letztjährigen Bundesliga-Saison von Augsburg kennen. Auch kein unbändig kreativer Mann, wichtiger Arbeiter, auch hohes Pensum, aber mit Ball nicht der, der die genialen Momente kreieren kann. Ein guter Kaderspieler, aber nicht der Mann, den du dort gegen tiefe Blöcke bringen solltest. In aller Munde ist auch noch Raphael Onyedika von Brügge, aber der wäre eher der Ndidi-Ersatz als eine Rolle im zentralen Mittelfeld. Vielleicht sehen wir ja auch Ndidi und Onyedika in zwei tieferen Rollen und Iwobi davor. Man kann hier gespannt sein. Onyedika ist für mich auf jeden Fall die Zukunft im Zentrum. Großer Wechsel incoming, würde ich mal schätzen. Eintracht Frankfurt soll ja schon mal dran gewesen sein. Mit zwei defensiv denkenden Leuten in der Zentrale würde den offensiven Außen vielleicht mehr Freiheit möglich sein. Einer davon ist eh klar. Ademola Lookman. Afrikas Fußballer des Jahres 2024. Einer der besten Spieler des letzten Afrika-Cups, Schreck von Bayer Leverkusen. Er ist so ein wenig das freie Element am Platz, der um Osimhen herumwirbeln muss, der sich den Raum sucht, den er braucht. Mal auf dem rechten Flügel, mal auf dem linken Flügel, mal eher zentraler. In dieser freien Rolle fühlt er sich am wohlsten, mal in die Tiefe, mal kurz kommen, um ein 1 gegen 1 zu suchen. Die Streitigkeiten rund um den Wechsel und die zwischenzeitliche Verbannung auf die Bank sind Geschichte. Lookman wird für den Afrika Cup in Form sein und damit auch einer der entscheidenden Faktoren für Nigeria. Vieles wird sich auf Osimhen konzentrieren, das war schon letztes Mal so. Dann gibt's dadurch Räume für Lookman, die er nutzen will und wird. Es ist ein gutes Duo, finde ich, wobei der dritte Partner noch nicht feststeht. Die offensichtlichste Wahl wäre Samuel Chukwueze von Fulham, also der dritte Teil des Fulham-Trios. Der ist aber in der Liga nicht gesetzt. Ob da die Matchfitness so da ist und auch die Form so stimmt, das wird entscheidend sein. Er ist nämlich nicht konkurrenzlos. Absoluter Außenseiter ist jetzt Nathan Teller von Leverkusen. Der muss schon zittern, ob er überhaupt im Kader steht. Moses Simon von Paris FC aus der Ligue 1 ist schon eher die zweite Variante. Kraftpaket, aber im Nationaltrikot konnte er zuletzt nicht an die Leistungen im Clubtrikot anknüpfen. Das ist schon nicht so einfach, sich da zu entscheiden. Ich denke aber, Chukwueze wird starten, Simon dann reinkommen. Und im Sturm, da gibt's nur einen, der zählt. Victor Osimhen. Der in einer Generation toller Stürmer nochmal raussticht, zu den Besten der Welt gehört, der leistungstechnische Anführer dieser Mannschaft. Krasse Quote im Nationaltrikot. Bis heute frage ich mich, was Wolfsburg damals eigentlich falsch gemacht hat, um so viel Talent zu blockieren. Technisch gut, schnell, krankes Kopfballspiel, Mentalität, eigentlich stimmt da alles. Aber er ist halt verletzungsanfällig, das Einzige, was ihm einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Aber ich hoffe, wir sehen den meiner Meinung nach besten Spieler Afrikas in Topform in Marokko. Dann schießen die Chancen für Nigeria auf jeden Fall deutlich nach oben. Ersatz gibt's mehr als genug. So viel, dass Victor Boniface gar kein Thema in der Nähe der Nationalmannschaft ist aktuell. Eine Auswahl: Akor Adams von Sevilla, Tolu Orokodare von Wolverhampton, Terry Moffey von Nizza. Der Ex-Unioner Taiwo Awoniyi ist auch etwas auf dem Abstellgleis, muss man sagen. Alles tolle Stürmer, die bei vielen afrikanischen Nationen festgesetzt wären, aber an Osimhen kommen sie eben nicht heran. Weder sportlich, noch von dieser Wirkung, die er aufs Team und den Gegner hat. Ich war am Bus gestanden, als er 2024 vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste ausgestiegen ist. Der Mann hat kranke Aura. Die nigerianischen Journalisten sind sofort zu Fanboys geworden, wollten Fotos mit ihm machen. Also kein Weg vorbei an Osimhen. Ende der Diskussion. Kurzes Fazit. Talentmäßig ein Top-3-Kader. Da kann nur Marokko und Senegal mithalten. Aber ob Chile das Puzzle zusammengefügt bekommt, eine starke Mentalität heraufbeschwören kann, das bleibt eben der X-Faktor. Ich freue mich auf Team Nigeria, genau wegen diesen ganzen möglichen Wendungen, die das Turnier für sie nehmen könnte. Ob mit Trost Ekong oder ohne, auch das ist ein Faktor. Und in so einer Mannschaft könnte man zu jedem Spieler eine Anekdote erzählen. Da gibt's auch verrückte Wege in den Spitzenfußball. Osimhen selbst hat in seiner Jugend noch Wasserbeutel an Ampeln verkauft, um der Familie finanziell zu helfen. Dann dieser unglaubliche Durchbruch bei der U17-WM. Aber das kennt man ja schon, hat man oft gehört. Ich will eine vielleicht etwas unbekanntere Geschichte erzählen. Und zwar die von Kapitän Wilfried Ndidi. Geboren wurde er in der riesigen Stadt Lagos. Vielleicht die verrückteste Stadt Westafrikas. Einfach riesig. Sein Vater war ein Soldat in der nigerianischen Armee. Seine Mutter verkaufte Lebensmittel an einem Straßenstand. Der kleine Wilfried war oft dabei, um die Familie zu unterstützen und seinen Teil zum Lebensunterhalt beizutragen. Er war als Obst- und Gemüseverkäufer auf den Straßen bekannt. was es eben gerade gab. Paprika, Tomaten, Avocados. Die Familie wohnte in der Militärzone der Stadt Lagos. Klar, der Vater als Soldat war dort stationiert. Zur Schule ging er nicht regelmäßig, das Geld fehlte der Familie, also mehr Zeit, um Fußball zu spielen, obwohl der Vater das eigentlich unterbinden wollte. Es gab öfter Strafen zu Hause, wenn er vom Fußball heimkam. Eine Karriere über richtige Nachwuchsakademien etc. kam zu der Zeit gar nicht richtig in Frage. Und es gibt auch echt krasse Geschichten. So hat Ndidi mal in einem Interview erzählt, dass er von seinem Vater als Strafe mit Kuhleder geschlagen wurde, was dann wie ein Tattoo auf der Haut zurückblieb. Er konnte dann tagelang kein T-Shirt tragen, weil es an den Wunden geklebt hätte. Wenn seine Altersgenossen abends Fußball spielten, weil sie früh in der Schule waren, konnte Ndidi nicht mitmachen. Er musste früh mit den Älteren spielen, wobei er da auch nur ran dürfte, wenn einer zu müde war oder sich verletzte. Es ging sogar so weit, dass er nur mitspielen durfte, wenn er danach das Zeug der Älteren mit zum Waschen nach Hause nahm und am nächsten Tag wieder mitgebracht hat. Die Mutter beschwerte sich logischerweise, das Waschen blieb an Ndidi hängen. Doch dann wurde der Vater aus Lagos wegversetzt, konnte nicht bei der Familie bleiben. Auf der einen Seite natürlich hart, für die Fußballkarriere aber förderlich. Er wurde Teil von den Jugendteams der Armee, dort gab es aber eher hartes Lauftraining als viel Training mit dem Ball. Er stach dort trotzdem, wenn man eben doch mal der Ball im Spiel war, heraus und ergatterte einen Platz in der Nerth Boys Academy, einer der besten Fußballschulen in Lagos. Und mit dem nahm er an einem Scouting-Turnier teil, wo er von Genk aus Belgien entdeckt wurde. Und dort warteten zwei wichtige Menschen auf ihn. Oft haben afrikanische Spieler ja Probleme, sich direkt in Europa zurechtzufinden. Doch nach seinem Wechsel nach Belgien lebte er bei seinen, ja man könnte schon sagen, Adoptiveltern Theo und Marleen van Vlierden. Sie sorgten für eine schnelle Eingewöhnung und auf dem Platz war das zu spüren. Es brauchte nur 2 Jahre in der belgischen Liga, ehe Leicester 2017 über 17 Millionen Euro für Ndidi bezahlte. Und da gibt es auch Berichte, dass seine Adoptivmutter das Ganze, diesen Wechsel nach England, unter Tränen aufgefasst hat und ja, sich so gefreut hat für den Jungen, weil er eben auch so sich so gut eingelebt hat und so schnell eingelebt hat in Belgien. Und die weitere Geschichte ist ja bekannt. In Nigeria werden sie dankbar sein, dass Ndidi so hartnäckig und gegen alle Widerstände von seinem Vater an diese Chance im Fußball geglaubt hat und festgehalten hat und zu einem der besten Mittelfeldspieler des Kontinents des letzten Jahrzehnts geworden ist. Sie brauchen ihn auch weiterhin. 2025 in Marokko ist Wilfried Ndidi weiter sehr wichtig. In einem unvorhersagbaren Team Nigeria, das aber eigentlich immer zu den Titelkandidaten gezählt werden muss. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei. Wir hören uns schon bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao.